Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich für Navi 3000 entschieden haben.
Aha.
Bitte geben Sie Ihren gewünschten Zielort ein. Dies können Sie entweder über den Touchscreen oder über unsere Spracherkennung machen.
Heppenheim McDonald's.
Sie haben sich für Heddesheim McDonald's entschieden.
Nein.
Ist das richtig?
Ein Ausschnitt aus einem aktuellen Blockspiel von Tom Funker. Mehr vom Blockspiel und unser Blockspiel der Woche später. Am Mikrofon Thomas Jedicke. Heute außerdem in Breitband Flashspeicher statt Festplatten. Neue Trends von der CES, der weltgrößten Messe für Computer- und Unterhaltungselektronik. Eiszeit vor dem Sommermärchen.
Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen ist China auf Platz 163 von 169 Ländern insgesamt. Das zeigt also die Lage der Pressefreiheit in dem Land und eben auch vor allem der Meinungsfreiheit im Internet ist in China nach wie vor desolat.
Mit massiver Internetzensur und einer neuen Verhaftungswelle versucht China im Jahr der Olympischen Spiele, die kritische Öffentlichkeit des Landes mundtot zu machen. Der lange Weg zur selbstbestimmten Existenz. Holm Friebe, Co-Autor von Wir nennen es Arbeit, dem Kompass für kreative Köpfe ohne Festanstellung im Breitbandporträt und in der Peripherie der Fantasie, die Architektur der virtuellen Welt in Second Life.
Breitband. Topic.
11 Millionen Menschen bewegen sich mehr oder weniger regelmäßig in Second Life, einem virtuellen Raum, den die amerikanische Firma Linden Labs seit 5 Jahren zur Verfügung stellt. Bis zu 60.000 Second Life-User sollen rund um die Uhr online sein, schicken ihre nach eigenen Wünschen zusammengebauten Netzpersönlichkeiten als Avatare in ein 3D-Grenzland zwischen Realität und Traum. Wie im richtigen Leben dreht sich viel um Sex und Geld. In Bordellen, Bars und Spielcasinos lassen die Benutzer ihre digitalen Alter-Egos nach Glücksgefühlen suchen. Grundbedürfnisse wie Essen und Schlafen spielen in diesem Metaversum keine Rolle.
Avatare müssen auch nicht sitzen. Trotzdem sind alle Gebäude in Second Life angefüllt mit Sofas, Sesseln und Ähnlichem.
Sagt Markus Breuer von der Berliner Otherland Group. Diese Agentur kümmert sich um Marketing in virtuellen Welten. In Second Life handelt sie mit Grundbesitz und Immobilien. Wer ein Grundstück kauft, erhält einen Bausatz zum Hausbau dazu. Ein Fertighaus kostet 300 bis 5.000 Linden-Dollar, umgerechnet etwa 1 bis 15 Euro. Individuellere Lösungen kosten mehr. Dafür hat man dann aber auch eine angemessene Residenz, zum Beispiel auf einer der virtuellen Südseeinseln, wie sie von Otherland angeboten werden. Love Überland hat Agenturchef Markus Breuer getroffen.
Ich brauche in einer virtuellen Welt nicht wirklich Gebäude.
Ach, ist ja interessant, dass das einer sagt, der genau solche Sachen verscherbelt, mehr oder weniger. Er hat natürlich recht. Es gibt kein Wetter, mein Avatar friert nicht.
Es ist ja auch so, die Leute erfüllen sich da ihre Träume, ihre Fantasien und viele kaufen sich eben ein Stück Land, setzen da ihr eigenes Häuschen drauf, wobei Häuschen natürlich untertrieben ist. Man hat alles immer gern etwas größer, schöner. Das heißt, häufig reden wir über Villen oder Mansions, wie der Amerikaner sagt. Also das sind dann schon eher Prachtbauten.
Und die kennt Markus Breuer. 47, eigentlich Westfale. Als Berufsbezeichnung gibt er an, seit 15 Jahren im Online-Geschäft tätig. Breuer schreibt regelmäßig seinen sehr lesenswerten Netzkram-Blog Notizen aus der Provinz voll. Außerdem ist er aber Geschäftsführer der Otherland GmbH in Berlin, die Dienstleistungen für Metaversen erbringt. Und das wollen wir jetzt mal genauer wissen.
Ja, ich komme nach Second Life und will ein Haus haben.
Geht relativ einfach, relativ schnell. Ich nehme meine Maus, rechte Maustaste, klick auf den Grund, und dann taucht ein Menü auf und ich sage Create. Und was dann da entsteht, was dann da erscheint, ist zunächst mal ein Würfel aus Sperrholz. Das ist das erste, das einfachste Objekt, Primitive Object. Das kann ich halt nehmen und aus diesem Würfel eine Kugel, einen Zylinder, einen Torus, einen Kegel, whatever machen. Und indem ich sehr viele verschiedene Objekte nehme und die miteinander kombiniere, kann ich eben aus diesen Grundformen letztendlich jedes erdenkliche Objekt aufbauen.
Ja, ja, vom repräsentativen Firmengebäude bis hin zum Damenschuh. Der Schuh braucht vielleicht 4 oder 5 solcher Prims, das spektakuläre Schloss braucht halt 10.000. Die Mehrzahl der Bauten sind allerdings Einfamilienhäuser, und davon wiederum die Mehrzahl inzwischen Fertighäuser, Prefabs.
Also es ist ein sehr reichhaltiger Markt inzwischen in Second Life für solche Fertighäuser verfügbar.
Gibt es denn Bauvorschriften in Second Life?
Dazu muss man wissen, die Gebiete, die Landgebiete in Second Life, gibt es zwei unterschiedliche Kategorien. Es gibt einmal das sogenannte Mainland, was von der Betreiberfirma zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es keine Bauregeln. Da kann jeder machen, was er will. Da steht wirklich das grasgedeckte Nordseehäuschen neben dem Wolkenkratzer, neben dem Dungeon, neben der Höhle.
Parallel zu diesem Mainland gibt es aber auch privat geführte Länder und die haben teilweise schon Regeln für das, was bautechnisch zulässig ist, und für diese Beschränkungen bezahlt man sogar gern mal mehr, wenn man dafür in die wunderschön angelegten Landschaftsparks ziehen darf, wie auch bei Breuers Firma.
Also es gibt bei Otherland in unserem Landangebot zum Beispiel Regionen, die heißen dann eben New England und dann baut man eben wie New England, viktorianisch oder so ein bisschen sültig das Ganze. Es gibt Südseeregionen, da wird man eben auch dazu angehalten, dementsprechend zu bauen. Und daneben gibt es auch freie Bereiche, da kann ich den Stil wählen. Aber es darf nicht jeder beliebig groß oder beliebig hässlich bauen, da gibt es schon Regeln.
Viel wichtiger als Draufhöhe oder Baustil sind aber sowieso Richtlinien, die aus der Erfahrung kommen.
Tatsächlich sehe ich ja in Second Life die Welt nicht aus den Augen meines Avatars, sondern tatsächlich folgt mir eine Kamera. Und wenn ich jetzt wirklich Gebäude baue, wie es sie in der physischen Realität gibt, ist diese Kamera oft in der Wand oder vielleicht im nächsten Raum. Das heißt, ich muss, um ein vergleichbares Raumgefühl herzubekommen, Gebäude in etwa 1,5 bis 2 mal so groß gestalten, wie eben in der physischen Realität.
Diese Empfehlung ist nicht unerheblich, denn interessanterweise sind die meisten Gebäude in Second Life schiere Kopien aus der Realität.
Einfach, weil die Leute immer sehr gern zu diesen gewohnten Metaphern zurückkehren. Denn dazu ist ja schon die virtuelle Welt da, letztendlich ein für die Leute besseres Abbild der tatsächlichen, der physischen Realität darzustellen.
Die meisten Gebäude in Second Life also Kopien der Realitätsarchitektur. Der Architekt und Raumtaktiker Matthias Böttger hat mitgehört und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Guten Tag.
Warum wird in Second Life im Prinzip so gebaut wie im richtigen Leben?
Also Second Life besteht aus User-Generated Content. Die meisten Häuser, die da entstehen, sind also von den Mitspielern, wenn es überhaupt ein Spiel ist, den Gästen in Second Life, die meistens keine Profis in dem Bereich sind und im Grunde ihr Traum von Eigenheim, den sie normalerweise vielleicht gerne in der Vorstadt realisieren würden oder auch tun, können sie nun einfacher in Second Life realisieren. Und natürlich greifen sie da auf Vorbilder, die sich aus einer Mischung aus IKEA, Baumarkt und Vorabendserie zusammenstellen, zurück.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie sind Architekt und Raumtaktiker. Sie haben eine Agentur in Berlin. In dieser Berliner Agentur beschäftigen Sie sich mit Problemen wie schrumpfende Städte, aber auch mit dem Wechselverhältnis zwischen Computerspielen und Architektur. Sie stecken also ziemlich genau drin in der Materie. Was glauben Sie, wenn man es nicht schafft, in der ersten Welt aus irgendeinem Grund sich den Traum zu realisieren von einem Eigenheim oder einer riesigen Eigentumswohnung, kann man diesen Traum dann verlagern in dieses virtuelle Universum? Heißt das, ist es gar nicht mehr nötig, in Zukunft überhaupt ein richtiges Traumhaus auf die Wiese zu stellen?
Ich meine, das hört sich jetzt gleich negativ an, wenn man es nicht schafft. Vielleicht ist es einfach auch eine zweite Chance, eine andere Chance. Man kann auch mehrere sozusagen Leben parallel führen. Es gibt sicher Fälle, in denen das eine Art von Realitätsflucht ist, aber das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Wäre natürlich unter Umständen gar nicht so schlecht, wenn diese Traumhäuser, die sonst in der Vorstadt abstürzen, dann halt vielleicht in Second Life abstürzen.
Wieso wäre das nicht so schlecht?
Das ist ja so eine bekannte Kritik von Stadtplanern, dass eben diese Entwicklung der Vorstadt, der Urban Sprawl, halt einfach auch keine besonders nachhaltige Entwicklung ist und gerade auch in Zukunft unter Umständen so nicht mehr funktionieren kann, weil er mit unheimlich hohem Landverbrauch verbunden ist und mit unheimlich viel Bewegung von diesen Schlafstätten in die Stadt, damit eben einhergehend auch Energieverbrauch. Und gleichzeitig ist es eben ein verständlicher Traum oder ein Wunsch von Menschen, so zu wohnen. Insofern muss man das auch akzeptieren. Auch in der ersten Welt muss man das wahrscheinlich akzeptieren. Aber wenn manche dann eben das vielleicht nur in der zweiten Welt, eben im Second Life, ausleben können, ist auch okay.
Sie haben Lehraufträge auch unter anderem an Hochschulen für Architektur und Kunst, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie gehen mit Ihren Studenten in Seminaren auch rein in diese Welten, in Second Life. Was können die da lernen? Was können die da erfahren?
Also man kann da zusammenarbeiten, man kann gemeinsam durch ein Haus gehen und eine Wand verändern und darüber reden. Auch wir als Betreuer, Lehrer können sozusagen mit reingehen. Teilweise war das sogar so, dass meine Studenten in Stuttgart waren und ich war in Berlin und ich bin dann überhaupt nicht dahin gefahren, was ich normalerweise gemacht habe, sondern ich habe mich halt eingeloggt und wir haben uns zusammen getroffen. Ich habe dann sogar Gastkritiker, wie man das an deutschen Hochschulen leider viel zu selten macht, weil man kein Geld dafür hat, weil man sie nicht einfliegen kann, dort zu diesen Besprechungen halt eingeladen. Die waren dann irgendwo in Amerika und konnten halt auch dran teilnehmen und haben dann mit uns über diese Entwürfe gesprochen.
Gibt es denn architektonische Utopien, die da realisiert werden in solchen Seminaren? Probiert man was aus tatsächlich? Baut man fliegende Häuser?
Gerade ein aktuelles Beispiel ist, dass die Ausstellung, sehr erfolgreiche Ausstellung Schrumpfende Städte, die hat damals vor 2 oder 3 Jahren auch einen Wettbewerb mit der Zeitschrift Arch Plus zusammen ausgelobt, für die Stadt neu zu entwickeln, Reinventing the City, im schrumpfenden Zustand. Und seit dann letzten Sommer in vielen Zeitungen gemeldet wurde, dass eben auch diese virtuelle Welt schrumpft, weil der Hype sozusagen abgeklungen ist und viele Leute nicht mehr wiederkommen und diese sehr hohen Benutzerzahlen ja auch nur die Anmeldungen widerspiegeln und nicht die tatsächlichen Aktiven, gab es auf einmal leere Schaufenster, pleite gegangene Banken und große Firmen, die sich eben mit großem Hallo, die ja ihre Filialen eröffnet haben, eigentlich hauptsächlich als eine Art Publicity-Stunt, weil es ging in erster Linie wahrscheinlich darum, in der Zeitung zu stehen unter dem Motto, ich habe jetzt hier auch meine Filiale. Und nachdem dieses Schrumpfen eingetreten ist, gab es halt auch einen Wettbewerb, wie kann man diese virtuelle Welt neu erfinden, und da gab es sehr schöne Beispiele, und ein Avatar im Spiel hatte den schönen Namen Helfe Ihnen, der hat eine Vision von Jona Friedman, die 1959, 1960 entwickelt wurde, eine Raumstadt Ville Spatiale in der Zusammenarbeit mit dem nun Mitte 80-jährigen Jona Friedman in Second Life realisiert. Das ist eine Raumstruktur, in der nicht nur der Kreator, sondern eben auch andere Gäste ihre kleine Architektur an einbauen können, damit eine sehr verdichtete und eben auch sehr gemeinschaftliche Art von Zusammenleben ermöglicht wird. Und das war in der Wirklichkeit aus verschiedenen Gründen halt eine Utopie. Und auf einmal kommt man zumindest in dieser Verwirklichung in dem zweiten Leben etwas näher.
Wie sieht das bei Architekten aus? Gibt es auch Architekten, die ihre Existenz durch diese Aufträge bestreiten können?
Ja, vor allen Dingen wegen diesen Firmen, die teilweise da ihre Repräsentanzen haben wollten, relativ viel Geld in die Hand genommen haben, um das zu machen, gab es, ob es die noch gibt, weiß ich nicht, Architekten, die damit durchaus Geld verdient haben. Aber das waren dann schon Aufträge, die in der physischen Welt verhandelt wurden, um da einen Marketing-Erfolg zu erzielen. Ich glaube eher weniger, dass es Menschen gibt, die in dem Spiel den Auftrag erteilen, wobei es das angeblich auch gibt. Es gab ja auch immer diese sozusagen berühmten Geschichten von der Millionärin mit Immobilienhandel in diesem Spiel. Generell das Design solcher 3D-Welten ist ein Arbeitsfeld für Architekten. Deshalb ist es auch, glaube ich, nicht uninteressant, das in der Ausbildung zu machen. Also neben dem theoretischen Aspekt, dass man dort Raumexperimente machen kann, das führt dann ja auch zurück, kann es auch ein Arbeitsumfeld sein, genau wie auch Spieldesign ein Arbeitsumfeld, also auch Architekten daran beteiligt sind. Insofern ist es ein Arbeitsfeld. Ich glaube, dass Second Life nur eine von vielen Varianten eben. Es wird irgendwie weitergehen, es wird sowas geben, nicht unbedingt in der Form.
Matthias Böttger, vielen Dank. Sie sind Architekt und Raumtaktiker in Berlin und anderswo. Wir haben gesprochen über die Architektur in virtuellen Welten.
Breitband, Netzmusik.
MySpace und YouTube sind ja seit Jahren auch sowas wie Plattformen eines Second Life für Musiker und solche, die es noch werden wollen. Zwei bisher kaum bekannte Talente will ich in der Netzmusik heute vorstellen. Das erste, Isa Champaré aus Paris.
On s'est rencontré un matin, un de ces matins qu'on dit de chien. Tu passais pourtant comme un loup, un de ces loups sur tous les coups. Je t'ai pas demandé où tu allais, tu m'as dit si on s'arrêtait. Avec moi c'est que du bonheur. Je t'ai suivi, j'ai pas eu peur. Tu me dis que tu m'aimes. Je sens que ça traîne. On n'est pas synchro. Je sens que ça prend l'eau. Tu me dis que tu m'aimes. Ça me fait la peine. On n'est pas synchro. Je sais pas ce qu'il te faut. Moi je t'attends sur tous les quais. Tu m'as dit que tu reviendrais demain. synchro. Je sens que ça prend lourd. Tu me dis que tu m'aimes. Ça me fait la peine. On n'est pas synchro. Je sais pas ce qu'il te faut. Faudrait bien sûr que je t'oublie. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on dit. Mais si pour mon cœur, c'est pas l'heure, qu'est-ce que je peux faire, m'offrir des fleurs? Faudra pourtant que je m'habitue à ce silence douloureux. Si j'entends reparler du bonheur, je le suivrai et y a pas d'erreur. Tu me dis que tu m'aimes, je sens que ça traîne. On n'est pas synchro, je sens que ça prend lourd. Tu me dis que tu m'aimes, ça me fait de la peine. On n'est pas synchro, je sais pas ce qu'il te faut.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Isa Sampare und ihrem Titel Tu me dis que tu m'aimes. Wie der geschrieben wird und wo er zu finden ist, das alles in unserer Playlist unter breitband-online.de. Musik war das gerade wie eine Melange aus Hip-Hop, modernem Jazz, französischem Chanson und R&B. Oder der Trip-Hop der 90er Jahre lebt in Frankreich noch weiter. Viel ist über diese dunkelhaarige Frau mit der hellbraunen Haut nicht bekannt. Im Video bei YouTube zu dem eben gehörten Song spaziert Isa Sampare durch Paris. In einem anderen ist sie zu sehen, wie sie im Studio über Mozart redet und dabei Tabbouleh isst, diesen Salat aus der libanesischen Küche. In einem Frage- und Antwortspiel kann man sich ihrer Persönlichkeit anhand weiterer prominenter Figuren nähern. Marcel Proust ist ihr Lieblingsautor. Kleopatra fühlte sich am meisten verbunden unter den historischen Personen. Und wenn die Musikerin wiedergeboren werden würde, dann am liebsten als eine Melodie. Vielleicht so melancholisch schön wie die folgende, Rouge à Rêve von Isa Sampare.
Je mets du rouge à lèvres, je mets du rouge à rêve, pour cacher la blessure du cri de la fêlure. Plaie ouverte par le fil du rasoir de l'épée, un mot si aiguisé, sentiments les plus vils. Je mets du rouge à lèvres, j'ai mis mes rêves au clou, vendu tous les bijoux, tous ces orfèvres. Mièvre, il fallait que je lève le voile. sur les rêves. J'ai mis du rouge à lèvres.
Issa Sanpare in Martin Riesels Netzmusik. Noch ein kaum bekanntes MySpace-Talent bei Martin Riesel im zweiten Teil der Netzmusik in 10 Minuten.
Breitband. Off-Topic.
7 Monate vor Beginn der Olympischen Sommerspiele greift die Volksrepublik China immer härter gegen Dissidenten und Kritiker durch. In einer neuen Verhaftungswelle schickte das Regime Oppositionelle in Gefängnisse und Arbeitslager. Über 40 Fälle sind dokumentiert. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von der Festnahme des Online-Kommentators Wang Dejia. Er hatte behauptet, dass für moderne Sportarenen übertrieben viel Geld ausgegeben wird, während einfache Bürger wie Schweine und Hunde leben müssten. Seit 1998 investiert China in ein Projekt mit dem Decknamen Golden Shield. Damit sollen alle politisch relevanten Informationsströme im chinesischen Internet kontrolliert und regimekritische Websites aus dem Ausland für chinesische Nutzer unzugänglich gemacht werden. Neueste Schikane: von Ende Januar an dürfen Videoportale nur noch von staatlich kontrollierten Firmen betrieben werden. Eleni Klotzikas.
Das chinesische Internet wächst. 1,3 Millionen chinesische Webseiten sind bisher bekannt. Fast 20% der chinesischen Internetnutzer schreiben einen Blog. Alle großen Zeitungen sind online verfügbar und chinesische Service-Provider, die gleichzeitig auch Nachrichtenportale anbieten, genießen unter 160 Millionen Internetnutzern große Popularität. Für die Machthaber scheint das Internet das am meisten gefürchtete Medium zu sein. Sie investieren Millionen in Zensurmaßnahmen.
Die Zensur besteht im Grunde aus 3 Säulen. Zum einen wird gefiltert, gezielt nach Schlüsselbegriffen. Dann wird überwacht mit einem immensen personellen Aufwand. Weit über 30.000 Internetpolizisten überwachen Webseiten in China. Und als 3. Säule, und das ist in dieser Form in dem Bericht auch nochmal ganz detailliert erstmals beschrieben, ist die Propaganda.
Sagt Katrin Evers von Reporter ohne Grenzen. Besonders streng zensiert das Pekinger Informationsverwaltungsbüro. Ihm unterstehen 19 führende Online-Medien, darunter die bekannten Portale Sina und Sohu. Jeden Freitag beruft das Kontrollbüro Online-Redakteure zu einer gemeinsamen Sitzung ein. Darin wird ihnen nicht nur mitgeteilt, welche Themen tabu sind, sondern auch über welche Ereignisse sie in der kommenden Woche zwingend berichten müssen, bestätigt Lea Zhou, Chefredakteurin der chinesischen Exilzeitung Epoch Times.
Das Kontrollbüro sagt, welcher Bericht muss auf der Titelseite stehen und für wie lange. Zum Beispiel, die geben ganz genauen Zeit bekannt, dieser Bericht muss 24 Stunden lang im Internet stehen und auf der Frontseite.
Darüber hinaus blockiert China IP-Adressen unerwünschter Webseiten aus dem Ausland. Davon betroffen sind zum Beispiel die Internetseiten Wikipedia, Spiegel Online und die Seiten von CNN und BBC. Mit Proxy-Tools wie Freegate, Garten oder Tor können sich Internet-User in China trotzdem Zugang zu blockierten Seiten verschaffen. Doch auch das will China stoppen und versucht, die Software zu knacken. Bill Xia, Programmierer bei Dynamic Internet Technologies in Washington, ist ständig damit beschäftigt, Freegate immer wieder neu zu programmieren. Chinas Machthaber haben sich auf ein unendliches Spiel eingelassen, sagt er.
Mit der Entwicklung der Technik, sowohl bei der Zensur als auch bei der Umgehung der Zensur, hat sich eine Situation ergeben, in der die chinesische Regierung immer höhere Preise für die Zensur bezahlen muss. Deshalb ist eine totale Kontrolle des Internets überhaupt nicht möglich.
Proxy-Tools benutzte auch die AIDS-Aktivistin Zheng Xinyang, die ein Tagebuchblog über ihre Lebenssituation schrieb. Sie und ihr Mann wurden ständig verfolgt und unter Hausarrest gestellt. Für Zheng Xinyang war ihr Blog die einzige Möglichkeit, um sich in der Welt Gehör zu verschaffen.
Menschen wie wir haben ja keine politische oder ökonomische Macht in den Händen. Doch jetzt haben wir ein Werkzeug, mit dem wir andere auf unsere Situation aufmerksam machen können.
Doch Zheng Xinyangs Traum von der entfesselten Information hielt nicht lange an. Am 27. Dezember 2007 drangen chinesische Sicherheitsbeamte gewaltsam in ihre Wohnung ein. Sie verhafteten nicht nur ihren Mann, sie beschlagnahmten auch ihren Laptop.
Chinas Regime bekämpft im Jahr der Olympischen Sommerspiele mit allen Mitteln Informations- und Meinungsfreiheit. Ein Beitrag von Eleni Klotzikas.
Breitband. Besprechung.
It's the middle of this year in July that I'll move from being a full-time employee at Microsoft, working full-time at the Foundation.
Microsoft-Gründer Bill Gates auf der CES in Las Vegas. Auf der weltweit größten Hightech-Messe kündigte Gates an, sich demnächst ganz bei Microsoft zurückzuziehen. Gregor Wildermann, Sie waren auch in Las Vegas. Was hat er sonst noch erzählt?
Also Bill Gates hat in erster Linie eine Art Resümee des momentanen Standes des digitalen Lebens gezogen, wo überall im Leben das Digitale Einzug gehalten hat und wie es unser Leben verändert hat.
Und dann hat er noch was Neues vorgestellt von Microsoft, einen Surface-Tisch. Was ist das?
Der Surface-Tisch ist eine Art großer Glastisch. Er ist touch-sensitiv, weil er einen Projektor eingebaut hat und einen Rechner darunter, der dann erkennt, was man auf diesem Tisch tut. Idee dahinter ist, und der wird auch bisher, wie gesagt, eher in Casinos oder in speziellen Läden eingesetzt, dass man ein personalisiertes Erlebnis mit diesem Tisch verbindet. Zum Beispiel in einem Sportladen kommt man rein, legt seine eigene Karte drauf, die erkennt dann die Daten, die da drauf sind, und dann weiß man, welche Schuhgröße hat man, welches Snowboard hat man das letzte Mal gekauft, und kann dann weiter noch individualisieren, sprich andere Farben dem Snowboard verleihen oder die Schuhbindung ändern. Solche Dinge kann man mit diesem Tisch machen.
Also eher nichts für den privaten Gebrauch. Gab es denn was, was Sie besonders beeindruckt hat, was Sie mitgenommen hätten gleich am liebsten?
Besonders beeindruckt hat mich von Sony ein OLED-Display, eine Art Fernseher, der zwar noch relativ klein ist, also noch gerade mal so groß wie ein Schuhkarton vom Displaygröße, aber ein Bild liefert, das einfach beeindruckend ist. Es ist eine Auflösung, die fantastisch einfach wirkt. Farbsättigung, da möchte man am liebsten sich direkt reinsetzen. Ist, wie gesagt, noch momentan etwas teuer, kostet in USA $2,500 und auch noch eben sehr klein. Also als Ersatz eines normalen Fernsehers des Wohnzimmers geht es noch nicht, aber dahin wird man dann irgendwann bald kommen, sicherlich.
Aber auch so ein Flachbildschirm wahrscheinlich. Mhm.
Der ist sehr, sehr flach. Der ist, also Ihre Hand ist dicker als dieser OLED-Bildschirm.
Mhm. Die CES gibt es seit 1967. 71 wurde der erste Videokassettenrekorder vorgestellt. 81 der erste CD-Spieler. 96 die DVD. Was wird man im Jahr 2008 in Erinnerung behalten?
Für 2008 waren sicherlich viele Dinge, also das Wort digital ist immer noch, also das dominant Thema überhaupt. Und es betrifft dann natürlich Medien wie zum Beispiel HD, DVD und Blu-ray, dieser Formatkampf, wo dann doch auf dieser Messe zum Beispiel jetzt eine eindeutige Entscheidung fiel, weil Warner gesagt hat, dass sie ihre Filme demnächst nur noch auf Blu-ray herausbringen.
Aber ist es nicht eigentlich sowieso ein Gefecht, ein Kampf, der überflüssig ist, weil auf lange Sicht die Datenträger sowieso keine Rolle mehr spielen und man die Filme direkt aus dem Netz sich holt?
Das ist sicherlich die langfristige Lösung. Da wurden auch auf der CES diverse Firmen haben sich dort vorgestellt, die zum Beispiel über Satellit direkt HD-Qualität liefern, was für uns noch sehr wahrscheinlich in Europa noch nicht mal in 5 Jahren sehr wahrscheinlich stattfinden wird. Dort aber der Dienst jetzt dieses Jahr startet bereits. Das wird aber weiter, glaube ich, parallel laufen. Also man wird auch, glaube ich, weiterhin noch Filme kaufen auf DVD oder eben demnächst dann eben auf hochauflösenden Blu-ray-Discs.
Okay, vielen Dank. Das war Gregor Wildermann. Er hat berichtet von den neuesten Trends auf der CES, der weltgrößten Messe für Computer- und Unterhaltungselektronik in Las Vegas.
Breitband, Medien und Meinungen.
Schwarmintelligenz. Die Suchmaschine Wikisearch ist seit dieser Woche am Netz. Wie das Online-Lexikon Wikipedia setzt auch Wikia auf die Mitarbeit der Nutzer. Anders als Wikipedia aber ist die Suchmaschine als kommerzielles Projekt angelegt. Wikia soll sich vor allem über Werbung finanzieren. Eine Honorierung der freiwilligen Mitarbeiter ist allerdings nicht vorgesehen. Grundlage von Wikia ist eine Open-Source-Software. Quellcode und Suchalgorithmen sind frei verfügbar. Der Netzbürger habe Anspruch auf Transparenz, sagte Wikipedia-Gründer Jimmy Wales dazu kürzlich in der Zeit. Das amerikanische Medienmagazin Wired sieht die neue Suchmaschine allerdings noch skeptisch und titelte zum Start: Wikisearch lässt viele Wünsche offen. Langfristig könne sie aber zu einer echten Google-Alternative werden. Wähler haben keine Wahl. In 8 Städten und Gemeinden soll während der kommenden Landtagswahl in Hessen mittels Computer abgestimmt werden. Der Chaos Computer Club hat in dieser Angelegenheit beim Hessischen Staatsgerichtshof nun eine einstweilige Anordnung beantragt. Aus Sicht des CCC berge der Wahlcomputer zu viele Manipulationsrisiken. In Hamburg hatte der CCC den digitalen Wahlstift bereits erfolgreich verhindert. Hessens Wahlleiter Wolfgang Hannapehl wehrt in der Süddeutschen Zeitung unterdessen alle Bedenken ab. Schließlich könne man rein theoretisch auch Briefwahlen manipulieren. Aber, zitiert ihn das Blatt, wir sind hier ja nicht im Kongo. Poetische Medienanalyse. Das scheiß Privatfernsehen ist schuld. Jedenfalls nach Ansicht des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Oettinger. Die Gewaltdarstellungen auf einigen Kanälen seien stark jugendgefährdend. Der Präsident des Privatsenderverbandes VPRT, Jürgen Dötz, hält die Äußerung für blanken Populismus. Ganz anders die baden-württembergischen Grünen. Sie sehen ihre These der RTLisierung des Landes bestätigt. Die Wirkung von fiktionaler Gewaltdarstellung ist seit langer Zeit umstritten. Pünktlich zur neu entbrannten Debatte stellte auch das Online-Magazin Telepolis eine neue Studie vor und behauptet, mediale Gewalt verhindert reale Gewalt. Die fragwürdige Begründung, wie er vor der Mattscheibe sitzt, habe keine Zeit, Autos abzufackeln.
Medien und Meinungen, heute zusammengestellt von Markus Heidmeier.
Breitband, Netzmusik.
Und da können wir uns auch im zweiten Teil fragen, im Netz tummeln sich so große Talente, wieso hat diesen folgenden Künstler noch keine Plattenfirma unter Vertrag genommen? Sondoro heißt er, stammt aus Indonesien, lebt in Berlin und singt seinen ganz eigenen Soul-Pop.
People, you know we're in trouble. This whole world contains a lot of hurt. People, do you run after? Is it stardom? Yeah. What kind of freedom? Shall we live for money to let those tears run dry? Yeah. Can we have a mindset for the future of our children? Let those dudes
Breitbandnetzmusik mit People von Sondoro. Das ist der Bandname und eigentlich der Nachname von Sandy Sondoro. Und wem jetzt der Name Sandy mit dieser Stimme bekannt vorkommt, richtig, der war neulich auch bei TV Total zu sehen in Stefan Raabs Nachwuchswettbewerb. Mir jedenfalls hat seine Musik so gut gefallen, dass wir gleich noch mehr von ihm hören werden.
Und zwar im dritten Teil der Netzmusik. Vielen Dank, Martin Riese.
Breitband. Porträt.
Ich frage Sie also jetzt noch einmal, warum Sie arbeiten. Und Sie nehmen sich Zeit mit Ihrer Antwort. Ganz in Ruhe denken Sie nach über das, was Sie jetzt sagen werden.
Ein Ausschnitt aus dem Blockspiel Batterie, zufällige Anordnung. Über Arbeit hat Holm Friebe in den letzten Jahren bestimmt ganz viel nachgedacht. Wir nennen es Arbeit, heißt das 2006 erschienene Buch, in dem er und Sascha Lobo den inzwischen zum Modewort degradierten Begriff von der digitalen Bohème einführten und einen neuen Lebensstil beschrieben. Junge Freiberufler, die sich von Auftrag zu Auftrag hangeln und dank Laptop und Internet relativ unabhängig vor sich hinwerkeln. Um nicht ganz zu vereinzeln, gründete Holm Friebe mit Gleichgesinnten die Zentrale Intelligenzagentur. Inzwischen wird Friebe gern, so wie auch heute von uns, als Sprecher einer neuen Generation vereinnahmt. Einer Generation, die frei von Festanstellung und sozialer Absicherung ihre kreative Ökonomie betreibt. Nur wie das ganz praktisch funktioniert, ist bei seinen Unternehmungen nicht immer ganz einfach zu verstehen. Katja Bigalke hat es versucht.
Ich nenne es Arbeit, die meiste Zeit.
Holm Friebe, 35, aufgewachsen am Rande des Ruhrgebiets, ist Geschäftsführer der Zentralen Intelligenzagentur ZIA. Ein subversiv-ironisches Unternehmen, sesshaft in Berlin, dessen Name auf ein etwas unheimliches Vorbild verweist, Central Intelligence Agency, besser bekannt als CIA. Ähnlich wie diese arbeitet die ZIA auch am liebsten undercover. Selbst der Sitz der dubiosen Agentur am Alexanderplatz ist offenbar nur eine Tarnadresse.
Die Räume hier, da darf man sich nicht von irre führen lassen. Das sind nicht irgendwelche repräsentativen Räume der Zentralen Intelligenzagentur. Die gibt es nämlich nicht. Zentrale Intelligenzagentur ist eine ortlose Firma, nur im Netz. Und dass man nebenher noch physisch irgendwo seinen Schreibtisch stehen haben muss, steht auf einem anderen Blatt.
Holm Friebe grinst, verschwörerisch natürlich, nippt an der Bionade. Um ihn herum im Großraumbüro starren andere Agenten auf ihre Bildschirme. Nächster Versuch, an Fakten zu gelangen. Wie viele Leute arbeiten für die Zentrale Intelligenzagentur?
Eigentlich sollte man auf die Frage antworten können, aber auch das ist bei uns wirklich schwer, weil es so ein Zwiebelmodell gibt. Also um mit dem Zellkern anzufangen, es gibt 3 Leute, die die GbR bilden. Dann gibt es ungefähr 8 bis 9 Leute, die die E-Mail-Adresse verwenden dürfen. Und dann gibt es eine Wolke von 20 bis 30 lose assoziierten Mitarbeitern. Man muss sich das Ganze eher wie eine Amöbe vorstellen oder mehrere Amöben, die Ausstülpungen bilden, die sich dann teilweise abkapseln.
Mehr Greifbares findet man im Netz. Auf der ZIA-Webseite tauchen weitere Namen unverschlüsselt auf. Der Werber Sascha Lobo gehört zur ZIA und die Teilzeitschriftstellerin Katrin Passig, die mit einem genialen Undercover-Coup 2006 den Bachmann-Preis entführte. Kommunikationszentrum der ZIA ist ein Weblog. Auf riesenmaschine.de findet man Nachrichten, die sich nicht auf Anhieb dechiffrieren lassen. Warum sind Pac-Man-Kürbisse zu Halloween gut? Japanisches Bier mit Wasabi-Versatz hingegen nicht so dolle. Oder das hier.
Meet the long-eared jerboa, a tiny rodent that lives in the deserts of Mongolia and China.
It's one of the most unusual species you'll ever come across. Looks like it was designed by a committee. It has enormous ears. It hops like a kangaroo, and at the bottom of its feet it has these hairs.
In der Kategorie Supertiere werden Riesenohrspringmäuse porträtiert. Neue biologische Geheimwaffen?
Das Oberthema ist der Fortschritt, was eigentlich ein schönes Thema ist, weil es eine recht breite Klammer liefert einerseits, andererseits aber doch einen sehr dezidierten Blickwinkel, unter dem man alles beurteilt, nämlich die Frage, ob es die Welt besser macht oder nicht. Und unter diesem Blickwinkel gucken wir uns Produkte an, Innovationen, alles Mögliche, auch die öffentliche Kommunikation. Es wird ja vieles besser, wenn man sich einfach nur das Internet anguckt.
In der dezentral organisierten Redaktion der Riesenmaschine veröffentlichen Holm Friebe und seine ZIA-Agenten auch gerne kleine Texte zur Warenwelt. Nicht aus konsumkritischer Sicht, sondern eher mit einer gewissen Fortschrittsemphase. Da scheint dann kurz die sorgsam verschleierte Vorgeschichte des Spezialagenten Friebe durch, der ganz brav BWL an der Uni Münster studierte, bevor es ihn in die Einzelkämpferwelt der Kreativen verschlug. Friebe war Praktikant bei Titanic, verteilte sein Fansign Luke und Trog in Kneipen, arbeitete für das Hamburger Trendbüro und entdeckte schließlich das Internet. 2001 gründete er die ZIA als locker organisierte Agentur für Medien, Marketing und mehr. Zwar nimmt auch er schmutzige Aufträge an, zum Beispiel Psychotests für Shoppingseiten entwerfen, aber grundsätzlich soll es hier keine Trennung zwischen Arbeit und Leben, Passion und Broterwerb geben.
Das Schöne ist, dass all diese Projekte hauptsächlich im Netz stattfinden. Das heißt für mich, dass ich wirklich morgens mir überlegen kann, ob ich im Bett bleibe und aus dem Bett arbeite oder in eines dieser Büros gehe, die wir in Berlin unterhalten oder eben ins Café. Das spielt überhaupt keine Rolle. Im Moment mache ich vieles von zu Hause aus, weil ich gerade Vater geworden bin.
Berühmt wurde Friebe dann paradoxerweise nicht im Internet, sondern mit einem alten Medium, dem Buch. Wir nennen es Arbeit, hieß das viel diskutierte Generationenporträt der digitalen Bohème, das er 2006 gemeinsam mit Sascha Lobo verfasste. Dessen Kernthese einer besseren, selbstbestimmten Arbeitswelt im Internet bringt Friebe inzwischen auch gern analog unters Volk.
Tatsächlich haben die Leute, die so arbeiten, keine Lobby, die bündelt, was einem das Leben zur Hölle macht. Und da gibt es schon eine Reihe von Zumutungen, die dieses Lebensmodell bedrohen. Es fängt zum Beispiel damit an, dass man im ersten Jahr monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen ausfüllen muss.
Und hört auf damit, dass es keine adäquaten sozialen Absicherungen gibt. Da ist dann auch Schluss mit Augenzwinkern und Agentenironie. Da wird Holm Friebe ganz ernst und plädiert zum Beispiel für eine flächendeckende Wireless-LAN-Abdeckung zum Nulltarif und für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn ohne finanzielle Absicherung bleibt die digitale Bohème auf Dauer wohl eine Wunschvorstellung.
Holm Friebe, porträtiert von Katja Bigalke. Diesen Beitrag und die anderen Stücke der Sendung können Sie auf breitband-online.de nachhören.
Breitband, Netzmusik.
Auch im dritten Teil geht's wie versprochen nochmal um Sandy Sondoro. Der wurde vor fast 34 Jahren in Jakarta, Indonesien geboren und hat bis zu seinem 19. Lebensjahr auch da gelebt. In Deutschland hat er zunächst studiert, dann aber als Straßenmusiker immer mehr zur großen Leidenschaft gefunden. Seit fast 10 Jahren hat er sein Soloprojekt Sondoro und spielt dabei mal ganz allein, mal im Duo oder wie im folgenden Stück zu fünft mit kompletter Band. Akustik Soul nennt er seine Musik, das passt, denn selbst wenn die ganze Band mit E-Gitarren und Keyboards dazukommt, hat man den Eindruck, das Ganze klingt noch irgendwie akustisch. Seit Jahren ist Sondoro immer mal wieder bei Konzerten zu erleben und seine Fangemeinde im Internet wächst und wächst. Demnächst wird's dann mal ein erstes Album geben. Nicht mehr lange also seine Songs ausschließlich bei MySpace. So wie diesen Sondoro mit I Don't Know Where.
I don't even know when I'll end up with you, 'cause we just flying blind. Just when I think I know, oh, baby, you'll turn, 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 turn. Oh, I don't know where you're going. You're driving me, you're driving me insane. I
don't really care. Well, some people say, some people say that I'm crazy, crazy. 'Cause we are floating on the air. Just when I think I know, baby, you'll turn, 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 turn. To hide, I got nowhere to run to. I got nowhere to run to, no, 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 from what I'm feeling now. Mm. 'Cause we're floating on the air, yeah, 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 yeah. Just when I think I know. Baby, you'll turn, 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 turn.
I Don't Know Where von Sondoro in der Netzmusik von Martin Riesel. Playlist und weitere Informationen zur Musik wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Blockspiel.
Eine Frau ist an einer Psychose erkrankt. Sie kann nicht mehr arbeiten, spielt das Computerspiel Die Sims, eine Simulation des Alltags. Laut Wikipedia das meistverkaufte PC-Spiel überhaupt. Einfach simlisch ist unser Blockspiel der Woche.
Ich spiele die Sims.
Ja, die sprechen simlisch. Die Sprache ist eben nur Harara und da geht es dann nach der Betonung. Ne? Harara, das ist dann Hallo. Irgendwie so. Es ist wirklich putzig. Man kann es schon verstehen. Also die Sims, das ist im Prinzip ein Menschensimulationsspiel. Da kann man sich ein Sim kreieren, entweder männlich oder weiblich. Sie kriegen am Anfang ein Startbudget und damit können sie sich dann ein kleines Häuschen bauen und dann können die zur Arbeit gehen und die können zur Uni gehen, können studieren, die können Party machen. Und man sieht eben zu, wie sie ihr Leben leben. Also das ist echt spannend. Und das ist für mich, ist das insofern besonders attraktiv, als dass ich ja beispielsweise berufsmäßig bestimmte Sachen rein krankheitsmäßig gar nicht machen kann. Ja, also ich bin an einer Psychose erkrankt. Und man kann noch einzelne Lebensgeschichten, also Biografien, zu den einzelnen Mitbewohnern zu den einzelnen Sims machen. Das ist total schön. Jetzt habe ich gerade meinen Familienstammbaum gemacht. Habe eine komplette Ortschaft kreiert, wo nur Familienmitglieder sind. Ich spiele Gott in dem Spiel. Gibt es auch eine lustige Funktion, den freien Willen. Den kann man an- oder ausstellen bei dem Spiel. Und das ist eben so eine Parallelwelt. Also ich kann da auch Sachen ausleben, die ich normalerweise niemals könnte. Weil ich es gar nicht erreichen könnte, einfach auch wenn ich es wollte. Und das ist schön.
Einfach simlisch, unser Blockspiel der Woche. Am Telefon jetzt die Autorin Andrea Rothenburg. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Ein Stück über eine Frau, die wegen einer psychischen Erkrankung zeitweise nicht mehr richtig am normalen Leben teilnehmen kann. Wieso interessiert Sie das Thema?
Ich habe mich spezialisiert auf Themen rund um die Psychiatrie und bin auch Tochter eines Psychiaters und es hat mich schon seit der Kindheit fasziniert. Sandra ist eine Patientin, die ich für ein längeres Projekt auch interviewt habe.
Ist das eine Patientin Ihres Vaters? Wie sind Sie in Kontakt gekommen?
Ja, genau. Das ist über die Klinik, habe ich die kennengelernt, über meinen Vater, genau.
War das schwierig?
Nee, das war nicht schwierig, weil ich habe sie auch durch einen anderen Patienten noch kennengelernt, auch zusätzlich, den ich auch interviewt habe. Und dann war da schon so ein Vertrauensverhältnis sowieso. Die Sandra, die ist sehr extrovertiert auch, geht sie auch mit ihrer Krankheit um und die hat sich total gefreut auch und die hat auch ein ganz großes Bedürfnis, über ihren Zustand und über ihre Person und über ihre Krankheit zu berichten.
Aber sehen Sie nicht auch eine Gefahr, dass das so empfunden werden könnte, dass das Schicksal von Kranken ausgestellt wird öffentlich?
Es kommt drauf an, wie man das macht. Also es gibt sehr viele Sachen, die in der Öffentlichkeit über psychisch Kranke gezeigt werden, also Bilder, die gezeichnet werden, die mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich denke, das ist sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass psychisch Kranke halt auch ein ganz normales Leben führen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei Einfach Simlisch das einfach mitten reingeschnitten, nebenbei erzählt, dass sie eine Psychose hat.
An einer Stelle des Stücks sagt die Frau, es sei spannend, den Menschen zuzusehen, wie sie ihr Leben leben. Was glauben Sie, ist so ein Spiel gefährlich, weil Menschen immer stärker aus dem realen Leben fliehen, wenn sie sich daran so beteiligen?
Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, also dass beides auch passiert. Also bei Sandra ist es ja zum Beispiel so, dass es auch eine Leichtigkeit in ihr Leben reinbringt. Und so hatte ich das vorher noch gar nicht gesehen. Also ich habe eher immer die Gefahr gesehen, aber bei ihr ist es eher das Gegenteil. Also dass es eher ihr Leben leichter macht und unterstützt halt auch.
Vielen Dank, Andrea Rothenburg, die Autorin von Einfach Simlisch, unserem Blockspiel der Woche. Das war's Breitband vom 12. Januar. Nach den 15 Uhr Nachrichten geht es hier weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Heute live aus Riesa in Sachsen mit meinem Kollegen Olaf Kosert. Am Breitbandmikrofon war Thomas Jedicke.
Dance for you, the moon and all the stars. So now, for the last time, but not until the sun shines. This is the last dance with you. This is the last dance with you. This is the last dance. My last dance with you. This is my last dance with you. 'Cause I'm gonna live you, yeah, yeah. I'm gonna live you, yeah. I dedicate to you all the lilac roses. How I hate to say goodbye. Oh, I know the reason why I'm crowded.